Kapitel 1 Die verdrängte Wahrheit. Heute wird viel über die globale Erwärmung geredet. Tatsächlich wird es einmal eine weltweite Erwärmung geben, die aus dem öffentlichen Bewusstsein allerdings verdrängt wird. Es wird aber der Tag des Herrn kommen wie ein Dieb. An ihm werden die Himmel mit gewaltigem Geräusch vergehen, die Elemente aber werden im Brand aufgelöst und die Erde und die Werke auf ihr im Gericht erfunden werden. 2. Petrus 3, Vers 10. Als Kind sah ich einen merkwürdigen Werbespot. Zirkusartisten führen waghalsige Sprünge am Trapez auf, während zwei Männer zuschauen und sich unterhalten. Ist das nicht schrecklich gefährlich? Gut, dass es die Lebensversicherung von der So-und-So-Gesellschaft gibt. Merkwürdig fand ich das, weil ich mich fragte, was denn eigentlich eine Lebensversicherung sein soll. Stellt die etwa sicher, dass man niemals tödlich verunglückt, oder sorgt sie im Todesfall für sofortige und unversehrte Wiederbelebung? Natürlich nicht. Auch als ich später erfuhr, dass die Versicherung lediglich finanziell absichert, habe ich den Sinn des Spots noch nicht verstanden. Sicher ist, keine Versicherung kann verhindern, dass wir im Jahr 2100 nicht mehr leben werden. Jeder von uns wird ein Todesdatum haben, dessen Jahreszahl mit einer 2 beginnt. Das Leben ist nicht nur kurz, sondern unsicher und ungewiss. Statistisch gesehen sterben von 10 Menschen alle 10. Das ist eine sehr hohe Quote und unsere Chance, dem Tod zu entgehen, ist in Anbetracht dieser Statistik verschwindend gering. In Deutschland sterben jedes Jahr etwa 800.000 Menschen. Das sind über 2.000 pro Tag. Allerdings registrieren wir das nicht so, weil viele in Altersheimen und Krankenhäusern sterben. Und wenn wir den Tod mitbekommen, wird das in den Medien eher als Unterhaltung und nicht als Warnung präsentiert. Aber trotzdem ist es bei den meisten Todesfällen so, dass die Toten einen Tag vorher nicht wussten, dass sie am nächsten Tag sterben werden. Jeder von uns rückt mit jeder Sekunde seinem Tod unaufhörlich näher. Besser, man ist alle Zeit bereit. Keine Lebensversicherung kann uns beruhigen, schützen oder absichern. Ist es nicht seltsam? Wir bereiten uns 15, 20 oder noch mehr Jahre intensiv auf etwa 30 bis 40 Jahre Berufsleben vor. Das ist eine sehr ausgiebige Vorbereitung auf einen relativ kurzen Zeitraum. Das verdeutlicht, welchen Stellenwert wir Ausbildung und Erfolg im Beruf beimessen. Aber wie viel investieren wir in unsere Vorbereitung auf die unendlich lange Zeitspanne nach unserem Tod? Sind wir da nicht völlig unvernünftig, wenn wir uns keine Gedanken darüber machen und das auf die lange Bank schieben? Wäre es nicht sehr vernünftig, schleunigst in die Schule Gottes einzutreten und sich auf eine erfolgreiche Ewigkeitskarriere vorzubereiten? Irgendwie neigt der Mensch seltsamerweise dazu, den Gedanken an die Ewigkeit zu verdrängen, zu vergessen und mit wenig durchdachten Argumenten abzutun und sein Gewissen zu beruhigen oder zu betäuben. Ich fragte einmal einen Freund, wie er sich eigentlich die Zukunft vorgestellt hatte, als er noch kein Christ war. Er meinte, er habe sich überhaupt keine Gedanken darüber gemacht, sondern nur von einem Tag zum anderen gelebt und das Leben genossen. Das ist wirklich seltsam, wo doch der Mensch, im Gegensatz zum Tier, von Gott die Fähigkeit bekommen hat, sich über die Zukunft Gedanken zu machen, sogar über den Tod hinaus. Wenn es schon vernünftig ist, wegen ein paar Jahrzehnten Berufsleben jahrelang die Schulbank zu drücken, wie viel vernünftiger ist es dann, die Sache mit dem Leben nach dem Tod nicht auf die leichte Schulter zu nehmen, sondern ausgiebig zu prüfen, was die Wahrheit darüber ist und wie man sich vorbereiten kann. Und wie die Zeit verfliegt. Ein bekanntes Science-Fiction-Buch hat den Titel 1984, heute absolut überholt. 1984 ist weder Zukunft noch Gegenwart, sondern nostalgische Geschichte. Die 1984 gebauten Autos sind heute schon Oldtimer. Die Erfahrungen und die Wissenschaft lehren, dass sich die Zeitwahrnehmung mit zunehmendem Alter immer mehr beschleunigt. Als Kind dauert es unerträglich lange, bis man darf, was die Großen dürfen, und die Tage und Wochen vor dem ersehnten Weihnachtsfest oder Urlaub scheinen kaum zu verstreichen. 6 Wochen Ferien sind für Kinder eine kleine Ewigkeit. Aber bei Erwachsenen machen Hektik wie Routine das Leben zu einem raschen Rutsch Richtung Grab. Man rauscht durch betriebsame Jahre, die wie am Fließband an einem vorbeisausen. Wir leben im Durchschnitt nur rund 700.000 Stunden. Was ist schon eine Stunde? Und 700.000 ist nicht gerade unendlich viel. Wir dürfen den herannahenden Tod nicht verdrängen, sondern müssen uns dieser Wahrheit stellen. Siehe, handbreit hast du meine Tage gemacht, und meine Lebenszeit ist wie nichts vor dir, nur ein Hauch ist jeder Mensch, wie fest er stehe. Psalm 39, Vers 6. Ihr wisst nicht, wie es morgen um euer Leben stehen wird, denn ihr seid ein Dampf, der eine kleine Zeit sichtbar ist und dann verschwindet. Jakobus 4, Vers 14. So lehre uns denn zählen unsere Tage, damit wir ein weises Herz erlangen. Psalm 90, Vers 12. Das Leben ist kein Computerspiel, bei dem man 3 oder 5 Leben hat und es nicht so schlimm ist, wenn mal etwas schief geht und man versehentlich stirbt. Man lebt nur einmal. Aber was kommt danach? Eine Umfrage ergab, dass nur 42% der Deutschen an ein Leben nach dem Tod glauben und weniger als ein Fünftel, 19%, glauben an Himmel und Hölle. Welche Grundlage haben die Leute für diese Vermutungen? Die 4/5, die nicht an eine Hölle glauben, haben nichts vorzuweisen als ihren bloßen, unbegründeten Optimismus, und sie erklären Jesus Christus zum Lügner, der eindringlich und oft vor der Hölle gewarnt hat. Seine vielen anschaulichen Beschreibungen der Hölle werden den Hauptteil in diesem Hörbuch bilden. Obwohl die meisten nicht an die Hölle glauben, haben eigentlich alle Angst vor dem Tod. Warum? Ist es nur der Schmerz, den man fürchtet, oder Existenzangst? Oder haben wir nicht tief in unserem Gewissen eine dunkle Ahnung, dass danach etwas sehr Ernstes auf uns zukommt? Die Bibel sagt, Gott hat die Ewigkeit in ihr Herz gelegt. Prediger 3, Vers 11. In quasi allen Kulturen und Religionen wird von jeher angenommen, dass es nach dem Tod Himmel oder Hölle gibt. Erst der moderne Atheismus, die moderne New Age-Bewegung und das moderne, aufgeweichte Christentum haben angefangen, die Hölle zu leugnen. Zwar stimmt es, dass die Kirche besonders im Mittelalter die Hölle instrumentalisiert hat, um Macht auszuüben. Das ändert aber nichts an der Tatsache, dass die Bibel und nicht erst das mittelalterlich-katholische Christentum die Existenz der Hölle lehrt. Und die Bibel sagt, dass viele dort enden werden. Jesus selbst sagt das. Über kein anderes Thema hat er häufiger gesprochen als über Hölle und Gericht. Seine klaren Aussagen bleiben bestehen, auch wenn heute etliche abgefallene Kirchen und Theologen die ewige Höllenstrafe leugnen. Es gibt sogar Theologen, die behaupten, die Bibel lehre gar nicht die Hölle, sondern sie sei aus heidnischen Vorstellungen ins Christentum importiert worden. Oder sie sei ein überholtes Relikt aus dem Alten Testament. Das sind beides höchst erstaunliche Behauptungen, wo doch Hölle und Gericht das Thema waren, über das Jesus selbst am häufigsten gesprochen hat. Wer die Hölle leugnet, macht Jesus zum Lügner. Man hat gezählt, dass von den 1870 Versen, die direkte Aussagen Jesu enthalten, 13% von Hölle und Gericht handeln. In mehr als der Hälfte der etwa 40 Gleichnisse Jesu geht es um Gottes ewiges Gericht über Sünder. Vielleicht müssen einige von uns ihr Bild von Jesus revidieren, denn viele meinen, er habe hauptsächlich von Liebe gesprochen. Sogar in der Bergpredigt, Matthäus 5 bis 7, die auch von Nichtchristen als guter Lebensgrundsatz anerkannt wird, spricht Jesus mehrmals von der Hölle, Matthäus 5, Vers 22, Kapitel 5, Vers 29, Kapitel 7, Vers 13. Die einzelnen Beschreibungen Jesu für die Hölle werden wir uns später ausführlich anschauen. Bemerkenswert ist auch, dass gerade im Neuen Testament und dort von Jesus selbst die Wahrheit über die Hölle vollständig ans Licht kommt, denn im Alten Testament finden wir relativ wenig Details über die Hölle und das Leben nach dem Tod. Der Gott des Neuen Testaments ist kein anderer als der des Alten Testaments. Nicht nur im AT ist er ein zorniger Gott, sondern auch im NT ist er der heilige und gerechte Gott, der Sünder richten wird. Außer dem Leugnen oder Bagatellisieren der Hölle gibt es noch einen weiteren fatalen, aber sehr verbreiteten Irrtum: den falschen Optimismus, zu gut für die Hölle zu sein. Als ich mit einer Dame von 76 Jahren telefonierte, erzählte ich ihr, dass ich mich gerade mit dem Thema Hölle beschäftige. »Oh«, meinte sie, »ich hoffe, ich komme da nicht hin. Aber was habe ich denn schon getan? Weshalb sollte ich in die Hölle kommen?« »Meinst du, du bist gerecht vor Gott?« fragte ich. »Nein, gerecht nicht. Aber so schlimm, dass ich die Hölle verdiene, nun auch wieder nicht.« Das ist eine sehr vage, unbegründete Vermutung, wenn man den Gerechtigkeitsmaßstab Gottes nicht kennt. Gott wird im Gericht nicht gute und schlechte Taten aufwiegen. So wie es in der Verkehrssünderkartei in Flensburg keine Pluspunkte fürs Beachten der Verkehrsregeln gibt, so gibt es bei Gott keine Pluspunkte, wenn sich der Sünder ausnahmsweise an Gottes Gebote hält. Jedes Übertreten der Gebote bedeutet eine riesige Schuld vor Gott. Dabei sündigt der Mensch von Natur aus fortwährend und buchstäblich nach Herzenslust. Aus dem Herzen kommen hervor böse Gedanken. Mord, Ehebruch, Unzucht, Diebstahl, falsche Zeugnisse, Lästerungen. Jesus in Matthäus 15, Vers 19. Es ist eigentlich unfassbar, wie die Mehrzahl der Menschen mit diesem Schuldenberg einfach munter auf Tod und Gericht zuleben. Ein solcher völlig unbegründeter Auf-Teufel-komm-raus-Optimismus ist nicht nur blauäugig und naiv, sondern ein unverantwortliches Risiko. Bei anderen Gefahrenquellen würde keine Behörde mit ihren Sicherheitsvorschriften eine solche Einstellung durchgehen lassen. Jede erdenkliche Gefahr wird heute durch strenge Vorschriften zu vermeiden versucht. Denken wir nur an das Durchexerzieren von Probealarm oder an die strengen Kontrollen im Flugverkehr, seitdem der Terrorismus zur Weltbedrohung geworden ist. Vor dem Jahrtausendwechsel wurde ein weltweites Computerchaos mit verheerenden Folgen befürchtet. Damals war ich in den USA, und dort bereitete man sich eifrig und mit allen Raffinessen auf eine mögliche Nahrungsmittelknappheit vor. Das Risiko war gering, aber vorhanden, auch wenn das befürchtete Chaos ausblieb. Die Drahtzieher hinter der ganzen Warnkampagne waren wahrscheinlich Wirtschaftsleute. Trotz vielfältiger behördlicher Regulationen neigen die Menschen zum leichtsinnigen und sträflichen Ignorieren von Gefahren, manchmal sogar von ganz offizieller Seite. So war es bei der Tsunami-Flutkatastrophe Ende 2004. Obwohl die Behörden kurz nach dem Seebeben von Seismologen informiert wurden, dass die Welle nahte, warnten sie nicht, um die Tourismusbranche nicht unnötig zu verschrecken. Experten schrieben, es war nicht die Welle, die die Menschen getötet hat, es war deren Unwissenheit. Die Warnungen vor der Hölle dürfen wir nicht unterschlagen. Sie sind absolut dringend, realistisch und glaubwürdig. Sie stammen nämlich von der glaubwürdigsten Person der Weltgeschichte. Jesus selbst warnte in seiner berühmten Bergpredigt vor der Konsequenz selbst der alltäglichsten Sünden. Wer zu seinem Bruder sagt, du Narr, wird der feurigen Hölle verfallen sein, Matthäus 5, Vers 22. Dieser hohe Maßstab lässt ahnen, dass die Hölle reich bevölkert sein wird, und Jesus warnte tatsächlich, dass ein Großteil der Menschen in der Hölle enden wird. Weit ist die Pforte und breit der Weg, der zum Verderben führt, und viele sind, die auf ihm hineingehen. Matthäus 7, Vers 13. Wie kann man sicher sein, dass man nicht zu diesen vielen gehört? Dieses Hörbuch wird zuerst die biblische Lehre von der Hölle aufzeigen, um ihre schreckliche, unausweichliche Realität vorzustellen. Am Schluss wird dann aber auch die sichere Abfahrt von der Autobahn zur Hölle gezeigt. Gott hat in dem Evangelium von Jesus Christus eine sichere Rettung gegeben.